SWR 2 Forum.
Heute aus dem Nationaltheater Mannheim von den Thementagen Flucht, Ankunft, Heimat. Am Mikrofon begrüßt Sie Dietrich Brandts. Wir diskutieren die Frage, verrät Europa seine Werte in der Asylpolitik, insbesondere das Prinzip der Humanität? Unsere Menschlichkeit, hat der frühere Bundespräsident Horst Köhler einmal gesagt, entscheidet sich am Schicksal Afrikas. Das lässt sich inzwischen erweitern auf Länder wie den Irak, auf Syrien und Afghanistan, aus denen ein Großteil der Flüchtlinge nach Europa kommt. Im Grunde müssten alle Asyl bekommen, wenn sie vor Krieg und Verfolgung fliehen. Das ist die rechtliche Basis, das Menschenrecht auf Asyl. Andererseits sind die Kapazitäten, Flüchtlinge in der EU aufzunehmen, irgendwann begrenzt. Darauf weisen mittlerweile alle Regierungen hin. Sogar das liberale Schweden hat seine Asylpolitik verschärft, mit dem Ziel, weniger Flüchtlinge ins Land zu nehmen. Wie an den Außengrenzen der EU geht es auch hier um Abschottung und Abschreckung. Der Rat für Migration nennt diese Politik zynisch. Das ist auch die Position von Sabine Hess, Professorin für europäische Ethnologie und Kulturanthropologie an der Universität Göttingen und Mitglied im Rat für Migration. An Sie, Frau Hess, deshalb die erste Frage in diesem SWR2-Forum. Was genau ist aus Ihrer Sicht zynisch an der Asylpolitik der EU?
Ja, da gibt's mehrere Punkte, aber ich würde gerne anfangen mit dem offensichtlichsten, denn gerade Sie erinnern sich nach dem Sommer der Migration, als in der Tat für uns alle unerwartetermaßen Hunderttausende Migrierende und Flüchtlinge sich über die Balkanroute ihren Weg erstritten haben, um in Sicherheit und Schutz zu kommen, und das meistens in Deutschland, Schweden oder in den west- und nordeuropäischen Ländern, versuchen ja die europäischen Regierungen und die EU seit Februar, März diesen Strom zu kappen. Und eine der Lösungen ist sozusagen die Schließung der Balkanroute, wie wir alle wissen. Die andere Lösung ist der sogenannte EU-Türkei-Deal. Mittlerweile gibt es verschiedene weitere Pakete von der Europäischen Kommission, wie zum Beispiel ein neuer Wurf, der versucht, Entwicklungshilfe mit Migrationskontrolle zu jungtimieren, zu verkoppeln und damit die Migrationskontrolle in die Herkunftsländer, in die Transitstaaten zu bringen und sozusagen die Regime, die Flucht erstmal auslösen, mit zu den Torwächtern zu machen. Und all diese Maßnahmen der Verschärfung und der Vorverlagerung der Migrationskontrolle werden mittlerweile erlassen, werden mittlerweile legitimiert und argumentiert mit dem Schutz von Menschenleben. So steht überall auf all diesen Verschärfungen drüber, dass sie gemacht werden, damit keiner mehr von den armen Flüchtlingen im Mittelmeer ertrinken muss. Und die, die dieses verschuldet haben, nämlich die Verschärfung der Migrationspolitik, also das heißt, da fängt ja das ganze Übel an, dass legale Einwanderungswege, sichere Wege verhindert werden, indem wir eine restriktive Visapolitik erlassen haben, indem wir über verschiedene militärische, technologische Maßnahmen Migrations- und Grenzkontrolle betreiben. Das heißt, die EU-Migrationspolitik ist eigentlich die Verursacher dieser Tragödien, die sich auf dem Mittelmeer, auf der Balkanroute, im Maghreb, in der Sahara ereignen. Denn wir wissen ja von den meisten Toten in der Sahara zum Beispiel überhaupt nichts. Wir wissen von den Toten, die gerade auf der Balkanroute sich ereignen, eigentlich fast auch nichts. Das heißt, der Blick nur aufs Mittelmeer ist ja sowieso nur ein ganz eingeschränkter Blick.
Und zynisch, Frau Hess, ist das, weil gleichzeitig die Menschenrechte hochgehalten werden?
Weil all das gemacht wird mit der Argumentation, Menschenleben zu retten. Weil gesagt wird, den Schmugglern muss das Handwerk gelegt werden und diese armen Menschen müssen davor bewahrt werden, auf diese schrecklichen Boote zu steigen und sich in Gefahr zu bringen. Dass sie sich nur in Gefahr bekommen, weil eben sie nicht mehr übers Flugzeug die Fähren nehmen können, wie wir als Touristinnen in die andere Richtung, dass das sozusagen dadurch überhaupt nicht mehr in den Blick genommen wird, das finde ich höchst zynisch.
Das könnte man ja dagegen halten, auf jeden Fall die Öffnung der Grenzen im letzten Herbst. Das war ein Akt der Humanität. Auf der Balkanroute, Sie haben es angedeutet, Frau Hess, hätte es sonst sicher eine Katastrophe gegeben. Die europäische Rechtsordnung, Stichwort Dublin, ist zumindest zeitweise ausgesetzt worden dafür. Mehr als 1 Million Flüchtlinge sind seither allein nach Deutschland gekommen. Man könnte vielleicht auch sagen, gerettet worden. Wie man unsere Titelfrage so gesehen beantworten kann, das möchte ich jetzt von dem Migrationsforscher Dr. Helmut Dietrich wissen, von der Forschungsgesellschaft für Flucht und Migration in Berlin. Herr Dietrich, wie beantworten Sie denn vor diesem Hintergrund die Frage, verrät Europa seine Werte in der Asylpolitik?
Ich glaube nicht, dass das Wort Verrat die Sache trifft. wenn wir einen Blick zurückwerfen. Die Festung Europa ist entstanden, gebaut worden von dieser Europäischen Union. Anfang der 1990er Jahre hat das begonnen. Und Wolfgang Schäuble hat vor wenigen Tagen gesagt, dass Nordafrika uns die Afrikaner vom Hals gehalten hätten. Bis 2011, bis zum Aufstand in Nordafrika, bis zu den Aufständen in Tunesien und vielen anderen Ländern. Das heißt, wenn nach 2011 sich die Menschen in Bewegung gesetzt haben, dann haben sie das zum einen getan, wie wir wissen, wegen des Kriegs in Syrien, zum anderen aber auch mit einem Selbstbewusstsein, dass sie sich die Reisefreiheit nehmen, dass sie sich dieselben Freiheiten nehmen, die wir uns auch nehmen, dass sie sich die sozialen Freiheiten nehmen. Wir haben mittlerweile einen sozialen Graben rund um Europa, wie es ihn nie zuvor in den letzten 2000 Jahren gegeben hat. Ein Unterschied im sozialen Standard, im Einkommen, in den Lebensweisen, was nur aufrechtzuerhalten ist durch ein ganz hartes Grenzregime. Dass dieses Grenzregime seit 2011 massiv unter Druck gerät, ist Verdienst einer Gerechtigkeitsbewegung aus dem Süden, ist Verdienst von Menschen, die sich in Bewegung gesetzt haben, die in ihren Ländern Diktatoren vertrieben haben. Und tatsächlich hätte es am 4. September im letzten Jahr ein Massaker gegeben. Ein Massaker, ich sage das Wort ausdrücklich, wie wir es sonst aus den Kolonialzeiten am Rande Europas kennen, in Afrika kennen, was europäische Staaten in ihren Kolonialgebieten angerichtet haben.
Ein Massaker?
Ein Massaker, weil sich Menschen in Bewegung gesetzt haben, die nur aufgehalten hätten werden können, wenn auf sie geschossen worden wäre. Es ist in Europa nicht durchsetzbar gewesen, glücklicherweise. Aufgrund der Stärke dieser Menschen, auch aufgrund der Medien, auch aufgrund der das, was später Willkommenskultur genannt wurde. Es ist nicht durchsetzbar gewesen, dass in Europa ein solches Massaker am 4. September, 5. September stattgefunden hat. Und wie wir aus der Geschichte der Freiheiten in Europa wissen, die Freiheiten wurden uns nie von oben gegeben, sondern wurden stets von unten von den Menschen erkämpft. Auch unsere eigenen Freiheiten. Und sie werden uns wieder genommen werden, wenn wir nicht dafür kämpfen. Und dieser Kampf für Bewegungsfreiheit und für soziale Gerechtigkeit hat sich eben ganz markant an diesem 4. September 2015 mit diesem Durchbruch Budapest, Balkanroute Richtung Österreich und Deutschland manifestiert.
Die Grundfrage, über die wir sprechen, kann man vielleicht auch ganz nüchtern so formulieren. Die Grundfrage, um die es bei all dem hier geht, lautet: Mit welcher Politik kann die EU Menschen in Not auf humane Weise Schutz bieten? Das heißt, Asyl auch so gewähren, dass Europa den Wert der Humanität zum Beispiel, ich sage es dennoch so, nicht verrät. Das frage ich jetzt mal den Migrationsforscher Dietrich Trenhardt, Professor Emeritus der Universität Münster, als Migrationsforscher Mitglied im Rat für Migration, genauso wie Sabine Hess. Herr Trenhardt, wo müsste man denn Ihrer Meinung nach ansetzen? Beim Grenzregime, das Herr Dietrich jetzt erwähnt hat, oder vielleicht bei der Asylpolitik in den EU-Staaten, die man vereinheitlichen könnte, oder vielleicht beim gesellschaftlichen Klima? Herr Dietrich hat die Willkommenskultur genannt, aber es gibt ja auch Ausschläge in ganz andere Richtungen und viele Ängste.
Also der erste Schritt wäre, dass wir die vernünftigen Gesetze, die wir ja auch haben, in Kraft setzen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Im letzten Jahr habe ich mit einem Syrer gesprochen, mit einem syrischen Arzt, der in die Türkei geflüchtet ist mit seiner Familie und einen Arbeitsplatz hier in Rheinland-Pfalz in der Nähe gefunden hat. Und er ist dann zur deutschen Botschaft gegangen und wollte ein Visum bekommen. Die deutsche Botschaft hat ihm gesagt, die Visumserteilung würde 1,5 Jahre dauern. Daraufhin hat er seine Kinder genommen und seine Frau und ist nach Libyen geflogen, also hat investiert, ist auf die Boote gegangen, hat 2 Kinder verloren, arbeitet jetzt hier in der Nähe. Also das ist erstmal die erste Antwort. Wir haben ein relativ modernes Einwanderungsgesetz für Elite-Migranten, sage ich mal, also für Ärzte, IT-Techniker und ähnlich gut qualifizierte Leute, für Leute, die wir hier als Arbeitskräfte gut gebrauchen können. Und wir sollten das zunächst mal in Kraft setzen. Das ist für Flüchtlinge faktisch ausgesetzt, weil die deutschen Botschaften diese Anträge nicht zügig bearbeiten oder nicht bearbeiten können, weil sie zu wenig Personal haben oder weil der Prozess zu kompliziert ist, weil man es zu kompliziert macht. Das wäre also der allererste Schritt, dass wir die rechtlichen Möglichkeiten, die wir schon haben, erstmal ausschöpfen.
Aber die sind doch relativ kompliziert, wenn man an die Einzelfallprüfung denkt, die ja seit einem knappen Jahr sehr stark im Gespräch ist, was ja auch die Verfahren sehr stark in die Länge zieht.
Also ich denke, wir machen es uns noch schwerer, als es ist, weil wir auch Flüchtlinge, die Geld haben, die einen Arbeitsplatz hier bekommen könnten, zwingen, ihre Energie und ihre Finanzen in die Fluchthelfer zu investieren. Entweder indem sie auf so ein Boot steigen oder indem sie einen Passfälscher beauftragen oder andere. Passfälschen ist teurer als das Boot, da gibt es ja Tarife sozusagen. Und wir treiben sie zu diesen Schmugglern hin und sind dann entsetzt, wenn die Schmuggler sehr viel Geld verdienen. Das wäre also der erste Schritt. Ich sage das mal am Anfang, weil das relativ einfach wäre und keine massenhafte Einwanderung von Menschen bedeuten würde, die uns hier sozial irgendwie zur Last fallen. Das wären Leute, die direkt hier arbeiten können.
Und wo würde man den Antrag stellen?
Bei der Deutschen Botschaft in Ankara. Also es gibt ja solche Anträge. Es gibt auch Leute, die ein Visum bekommen, aber es sind eben viel zu wenig. Über Afrika ist schon gesprochen worden. Wir haben es ja zurzeit in Syrien damit zu tun, dass jeder, der kann, sozusagen flieht und nicht arme junge Leute, die unausgebildet sind, fliehen, sondern auch die Elite des Landes flieht nach Europa. Sie würden wahrscheinlich von ihren Sprachkenntnissen zunächst mal gerne nach England oder in ein englischsprachiges Land oder in ein französischsprachiges Land gehen. Deutsch ist ja keine Weltsprache. Sie kommen zu uns, weil diese Länder noch stärker als wir die Grenzen zumachen. Cameron hat letztes Jahr gesagt, 20.000 Syrer würde er aufnehmen bis 2020. Da ist Seehofer also ein Mensch mit offenen Armen dagegen. Seehofer hat ja gesagt, 200.000 pro Jahr können wir nehmen. Also Sie sehen auch die Relativität dieser Dinge. Das wäre also der erste Schritt und man müsste diese reguläre Aufnahmepolitik ausweiten. Ich denke, wir würden nicht alle 3 Millionen Menschen, die in die Türkei geflohen sind, hier morgen früh hier aufnehmen können. Das ist ganz klar. Aber wir sollten einen legalen Weg schaffen, sodass die Flüchtlinge auch ihre Fähigkeiten, ihre Aspirationen, ihr Kapital, ihre Lernfähigkeit daraufhin ausrichten können, in ein entwickeltes Land zu kommen, in ein Aufnahmeland zu kommen und nicht ihr Kapital und ihre ganze Energie in die Fluchthilfe investieren müssen. Dann würde ein Prozess, ein vernünftiger Prozess ins Laufen kommen, der das Ganze schrittweise dann auch regulieren könnte und diese katastrophalen Zustände dann beseitigen können. Wir sind ja, wie Frau Hess gesagt hat, jetzt immer in so einem Modus, dass wir die Grenze mal aufmachen, wenn Leute rüberkommen, wenn man es nicht verhindern kann, und dann die Grenze mit militärischen oder mit Verträgen wieder zumachen und diese Randstaaten, die europäischen Randstaaten, dann zu unseren Agenten machen.
Aber stößt man dann nicht an ganz andere Grenzen, nämlich an Grenzen, die vielleicht politisch sind, an Grenzen, die auch mit dem gesellschaftlichen Klima zusammenhängen, so wie es Schweden jetzt gerade erfahren hat? Schweden hatte seit langem eine sehr liberale Flüchtlings- und Einwanderungspolitik. Seit diesem Monat, seit Juni, gilt ein restriktiveres, ein neues Asylgesetz, das den Zuzug sehr stark erschwert. Die Begründung der schwedischen Regierung und auch 70% der schwedischen Bevölkerung teilt das nach den letzten Umfragen. Die Begründung ist mehrfach. Man sagt zum einen, man will Flüchtlinge, die bereits da sind, angemessen versorgen können, deswegen möglichst wenig weitere aufnehmen. Der zweite Grund lautet, der schwedische Wohlfahrtsstaat ist bedroht, wenn weiterhin Flüchtlinge in dieser Zahl kommen. Knapp 200.000 waren es im Jahr 2015. Das heißt, mehr geht finanziell nicht, ist die Botschaft der Politik. Der dritte Grund, der genannt wird, der soziale Frieden ist bedroht, weil sich das Land spaltet in Befürworter und Gegner der Flüchtlings- und Asylpolitik. Auch deshalb sollen weniger Flüchtlinge nach Schweden kommen. Flüchtlingspause ist, glaube ich, das Wort der Stunde zurzeit in Schweden. Jetzt kann man ja fragen, Frau Hess, ist das wirklich inhuman oder ist das vielleicht auch eine ganz pragmatische Entscheidung? Das Land tut, was das Land glaubt, tun zu können für Asylsuchende und weist gleichzeitig darauf hin, dass es eine faire Verteilung in Europa braucht.
Dieses Imbus Schwedens als liberal sei dahingestellt. Aber wenn wir als historische Migrationsforscherin uns die Geschichte der Einwanderung und der Einwanderungsdebatten Revue passieren lassen, dann muss man feststellen, dass konjunkturell alle 5 bis 6 Jahre sozusagen immer wieder Obergrenzen ausgerufen worden sind. In den 60er, 70er Jahren war es im Zusammenhang mit der Gastarbeit, dass Städte beklagten, der soziale Frieden sei gefährdet angesichts von Ghettobildung, und immer wieder ist die gleiche Metaphorik von der Gesellschaft. Die Integrationsfähigkeit ist erschöpft. Wer und was bestimmt denn, wo eine Obergrenze ist? Türkei, Libanon, Pakistan, Afghanistan, all diese Länder, Kongo, also afrikanische Länder, die bei weitem anderes Bruttoinlandsprodukt haben und eine andere Wirtschaftsfähigkeit haben, die im Verhältnis zur Einwohnerzahl so, so viel mehr Flüchtlinge aufnehmen und gar keine Chance haben, sowas zu behaupten, dass sie das dann nicht mehr schaukeln könnten oder der soziale Frieden sei gefährdet. Wir kennen es doch aus den 90er Jahren. Ich glaube, dass wir seit den 60er Jahren ein Einwanderungsland sind. Aber und dass wir in der postmigrantischen Gesellschaft auch die Kapazitäten haben, aufbauend aus 40, 50 Jahren Einwanderungs- und Integrationserfahrung.
Da kann man sicher viel dafür argumentieren, aber Schweden hat ja jetzt im Grunde genommen Folgendes gemacht. Wenn man die wesentlichen Punkte sich anschaut, dieses verschärften Asylgesetzes, zum einen ist Asyl zeitlich begrenzt, maximal 3 Jahre. Da könnte man sagen, das ist auch echtes Asyl. Der zweite Punkt ist, Asylsuchende sollen schnell auf den Arbeitsmarkt, mit dem Hintergrund, dass die Sozialsysteme entlastet werden sollen dadurch. Der dritte Punkt ist, dass Schweden so etwas wie eine Kapazitätsobergrenze in der Tat benannt hat. Gleichzeitig drängt Schweden auf eine gerechte Verteilung von Flüchtlingen in der EU. Und jetzt könnte man doch sagen, im Grunde genommen setzt Schweden das um, was die EU 2001 in ihrer sogenannten Massenzustromrichtlinie schon geregelt hat. Nämlich nach den Erfahrungen mit dem Jugoslawienkrieg, kann man das nicht auch pragmatisch nennen, wenn ein Land so vorgeht?
Pragmatisch? Es ist ein Bedienen von rechten Parolen. Wir haben in der Bundesrepublik laut Statistik Personen mit Migrationshintergrund
20%.
Die 1 Million, von der immer die Rede ist, die im letzten Jahr gekommen sind, sind verschwindend wenig im Vergleich. Zweiter Punkt, machen wir eine Zeitreise in die 60er Jahre. Kein Visazwang für Nordafrika. Schärfste Diktatur in Marokko. Anwerbeabkommen, Gastarbeiter für Frankreich und Deutschland und Belgien. Viele Menschen sind damals aus Marokko und auch aus anderen Ländern der Region geflohen und sind ohne Pass übers Mittelmeer gekommen. Visum brauchte man nicht. Sind sozusagen, wie es heute heißt, illegal in Europa angekommen, haben Fabrikarbeit gefunden und wurden schnell legalisiert. In Nordmarokko gibt es die 2 spanischen Enklaven, Ceuta und Melilla, mit den höchsten Zäunen der EU-Außengrenze. 6 Meter hoch, 7 Meter hoch, Stacheldraht, scharfe Klingen, lebensgefährlich. Ich frage meine Studierenden, wie lange gibt es diese Zäune, diese Abschottung? 20 Jahre oder 500 Jahre? Stichwort Reconquista. Die meisten sagen 500 Jahre. Nein, man konnte bis 1995 da durchlaufen, ohne Kontrollen. Das heißt, das Problem, was heute Schweden, Deutschland, Frankreich definiert, anhand von rechten Parolen, hat nichts mit der mobilen sozialen Wirklichkeit zu tun. Es hat was zu tun mit der Abschottung. Also es gibt ein vergrößertes Kontrollregime. Aus dem 19. Jahrhundert wissen wir, Flüchtlinge sind nicht nur diejenigen, die vertrieben werden, die von zu Hause unter Zwang aufbrechen, sondern Flüchtlinge sind vor allem diejenigen, die nicht richtig aufgenommen werden. Wenn Sie in Frankreich, in Italien durch die Großstädte fahren, sehen Sie in jeder großen Stadt inzwischen Zeltlager und Slums. Wollen wir solch ein Europa? Zeltlager und Slums, wo Menschen, die durch alle Raster gefallen sind, die werden auch nach Schweden kommen. Da kann Schweden Obergrenzen noch und nöcher definieren, Kapazitätsgrenzen definieren, die werden ja doch kommen. Aber die Menschen, die neu ankommen, werden dann zunehmend durch sämtliche soziale Netze fallen und wir werden neben Slum-Bevölkerung leben.
Aus all dem, was Sie jetzt alle drei gesagt haben, kann man ja schließen, legale Zugangswege wären die Lösung. Also zum einen gibt es dann sowas wie faire Fähren. Aber wenn man legale Zugangswege schafft, also das Einwanderungsland ernst nimmt, dann müsste man doch eigentlich auch sagen, die Einwanderung muss auch reguliert werden, muss auch quotiert werden. Landet man dann nicht beim selben Punkt? Erstens und zweitens, würde das nicht bedeuten, Flucht und Migration gar nicht mehr zu trennen, also das Recht auf Asyl und die Möglichkeit einzuwandern?
Also es sind natürlich Prozesse, die sich entwickeln. Die können sich negativ entwickeln, die können sich positiv entwickeln. Sie haben das ja überall in der Welt, also zum Beispiel an der amerikanisch-mexikanischen Grenze auch. Da erzählen einem die Leute, wie man da hingeht. Früher war es so, dass die Arbeitskräfte aus Mexiko für die Saison kamen. Dann gingen sie wieder zurück und dann kamen sie wieder. Man kannte sich. Nach ein paar Jahren brachten sie ihre Kinder. Und es war ein Verhältnis, was funktionierte. Mit der Mauer ist das unterbrochen. Wenn man die Mauer überwunden hat, geht man nicht zurück. Also oft haben solche Grenzregime auch kontraproduktive Wirkungen. Also sie haben Wirkungen, aber sie haben nicht die Wirkungen, die man haben will.
Aber entschuldigen Sie, dass ich hartnäckig bin. Geht es da um Flucht oder um Migration?
Das ist meistens gemischt. Also in Lateinamerika, in Mittelamerika ging es zunächst um Migration. Und heute sind in den Ländern südlich von Mexiko die Verhältnisse so katastrophal, dass es um Flucht geht. Also man kann den Prozess negativ sehr stark weitertreiben. Wir haben ja ein anderes Beispiel mit der Türkei. Wir wissen seit 2006, dass per Saldo mehr Menschen aus Deutschland in die Türkei gehen, als aus der Türkei zu uns kommen. Insgesamt ist die Bewegung gering, also es kommen immer weniger, es gehen auch immer weniger, aber per Saldo gehen mehr in die Türkei. Alle Fachleute sind sich einig, dass wir mindestens seit 2006 das Visaregime schon hätten streichen können und dass nichts passiert wäre, jedenfalls nichts Schreckliches, sondern für die Türken wäre es eine Erleichterung gewesen oder auch für die Deutschen, die sich da niederlassen. Da gibt es ja auch jetzt deutsche Kolonien da am Meer. Und es wäre für die Wirtschaft eine Öffnung gewesen, also das Prinzip, wovon die Europäische Union ja intern sehr erfolgreich lebt, dass man die Grenzen streicht und dass die sozialen Prozesse dann sich frei entfalten können, dass auch die Waren sich frei bewegen können. Das wäre sehr viel stärker möglich gewesen. Man hat es jetzt erst diskutiert, weil man von der Türkei etwas anderes will. Also das ist ein sehr typischer Prozess dafür. Und ich würde auch sagen, für Marokko gilt dasselbe. Ich denke nicht, wir können morgen früh alle Visa-Bestimmungen für die Bundesrepublik aufheben, für Europa aufheben. Aber man könnte mit Ländern, die stabil sind, die in der Nachbarschaft beginnen. Und dann würde man einen positiven Prozess machen. Wir haben ja diesen positiven Prozess in der Europäischen Union hinter uns. 1990 gab es noch polnische Asylbewerber in Deutschland. Und es gab eine große Angst, als man die Oder-Neiße-Grenze aufgemacht hat. Weniger in Deutschland, mehr in Frankreich und in Holland und in England. Es ist nichts passiert. Wir haben jetzt polnische Arbeitskräfte hier. Sie können, wenn Sie irgendwelche Handwerker bestellen, haben Sie ständig mit Polen zu tun. Aber das ist ein langsamer Prozess, der eigentlich keinen stört. Und auch Herr Seehofer beschwert sich jetzt nicht mehr über die 500.000 Menschen aus den neuen EU-Ländern insgesamt, die per Saldo nach Deutschland einwandern, sondern wir brauchen die, wir leben damit, wir entwickeln uns zusammen mit ihnen weiter. Und es ist ein Prozess des Gebens und Nehmens in dieser offenen Europäischen Union. Das Tragische ist nur, dass wir diesen Prozess sehr erfolgreich gemacht haben. Ich denke, das ist eine ganz große Leistung der Europäischen Union, aber dass wir diesen Prozess an der Grenze der Europäischen Union abbrechen. Wir haben an der Außengrenze der Europäischen Union systematisch Probleme geschaffen, während wir im Inneren der Europäischen Union Probleme wirklich erfolgreich gelöst haben.
Was Dietrich Trenhardt jetzt anspricht in diesem SWR2-Forum, nämlich die Visumpflicht aufzuheben oder abzuschaffen, ist ein wichtiges Thema für Sie, Frau Hess. Sie haben das gefordert für Länder, aus denen Flüchtlinge kommen, die eine hohe Chance auf Anerkennung im Asylverfahren haben. Also für Flüchtlinge aus Eritrea, aus Somalia und eben speziell aus Syrien.
Afghanistan, Irak
könnte man wahrscheinlich noch hinzunennen.
Wir finden noch manche.
Das heißt, wenn man die Visumpflicht aufhebt für Menschen aus diesen Ländern, wie sieht dann ein Asylverfahren aus? Also es soll ein kollektives Verfahren sein, haben Sie gesagt. So ähnlich wie es schon mal für Bürgerkriegsflüchtlinge oder Kriegsflüchtlinge aus Bosnien und dem Kosovo in den 90ern war.
Ja, das hatten wir gerade nicht gemeint, weil diese Bürgerkriegsflüchtlingskontingente, die in den 90er Jahren ausgegeben wurden für die Bürgerkriegsflüchtlinge aus den Balkankriegen, ja sehr problematisch waren, weil sie sozusagen den Leuten 5, 6, 7, 8, 9 Jahre einen Schutz gewährt haben. Und sobald dann die Europäische Union feststellte, dass der Balkan wieder besiedelbar ist, die Leute aus ihren Arbeitsstellen herausgerissen wurden, die Kinder aus ihren Kindergärten, aus ihren Schulen herausgerissen wurden. Und ich komme gerade vom Balkan zurück, wo sozusagen die Dramatik der 90er Jahre immer noch in jeder zweiten Familie existent ist, Fluchtgeschichten und vor allem auch eben diese Rückführungsgeschichten dann von sehr gut sich integrierten Leuten, vielen Bosniern, Kroaten, Serben. Von daher haben wir das nicht gefordert, sondern wir haben humanitäre Visa gefordert. Das heißt, wir haben eigentlich gefordert, dass die Botschaften nämlich endlich ihre Türen nicht schließen sollen während derartigen bürgerkriegsähnlichen Zuständen, sondern öffnen sollen und humanitäre Visa ausgeben sollen. Das haben nicht nur wir gefordert, sondern das hat eigentlich auch schon in der Schublade der EU-Kommission gelegen mit der letzten Beauftragten für Migration und Flüchtlingsfragen, Frau Malmström. Die hat auch schon derartige Überlegungen angestellt nach der großen Flüchtlingskatastrophe 2013. Sie erinnern sich in Lampedusa, als das erste Mal, was heißt das erste Mal, aber relativ das erste Mal 500 und mehr Leute auf einmal starben, war das Entsetzen relativ groß. Und damals gab es eine kurze Phase in der EU-Migrationspolitik, wo sich in der Tat überlegt wurde, anders mit den Migrationsbewegungen umzugehen, als immer nur mit Verschärfung zu reagieren und nur mit Kontrolle zu reagieren.
Aber für wen, Entschuldigung, Frau Hess, sind denn diese humanitären Visa gedacht? Für alle, die Eritrea, alle, die Somalia, alle, die Syrien, Afghanistan, Irak verlassen wollen?
Warum nicht? Sie kommen. Die Frage ist doch nur, unter welchen Bedingungen sie kommen und wie viele Tote wir eigentlich noch sozusagen auf uns nehmen wollen. Wir lassen doch gerade sozusagen das Meer für uns arbeiten. Die Leute kommen. Vor allem die Leute, Herr Trenhardt hat es gesagt, sozusagen die Leute, die sich's leisten können, die Aspirationen haben, die Leute, die die sozialen und das finanzielle Kapital haben, machen sich aus. Gerade Eritrea, das ist die Jugend, die sich aufmacht.
Aber auf welchem Weg sollen die dann kommen?
Ja, sie können ein Visum kriegen und dann können sie sich ins Flugzeug setzen. Viele können sich das nämlich leisten. Wir wissen alle, wie billig mittlerweile Flugzeuge sind. Da sind die Schlepper viel teurer. Für einen Schlepper zahlt man gerade 2000 Euro für 10 Meilen Überfahrt zwischen Izmir und Chios. Ich reise auf der Fähre für 35 Euro zwischen Izmir und Chios, beziehungsweise kann mir ein Billigflieger von Izmir nach Hause leisten für 79 Euro. Von daher ist das, glaube ich, nicht der Punkt. Aber der Punkt ist ja, dass wir sozusagen das überhaupt nicht mehr denken können, dass wir gewisse Menschen aus diesen Mobilitätswegen ausgeschlossen haben und dass wir uns hier anmaßen, über die Mobilität und das Leben und die Sicherheit von Menschen zu richten, die aus bürgerkriegsähnlichen Zuständen, die aus Kriegen, die aus Umweltkatastrophen, die aus der Vernichtung ihrer Lebensgrundlage fliehen, die wir alle mit zu verschulden haben.
Jetzt nehmen wir mal an, diese humanitären Visa gibt es. In welches Asylverfahren kommen die Leute dann, die sich in einen Flieger setzen aus Mogadischu? Wie sähe das aus? Ist das dann zeitlich begrenzt, so wie die Massenzustromrichtlinie der EU es vorsieht? Das ist auch auf maximal 3 Jahre begrenzt. Man kann in dieser Zeit Asyl beantragen, ganz regulär.
Dass das Asyl immer ein Schutzrecht ist, sozusagen, was immer darauf aufbaut, auf menschenrechtlichen Gesichtspunkten, die eben das erlauben, dass ein Staat nach 3 Jahren hergeht und sagt, ach, euer Leben ist jetzt in den Herkunftsländern nicht mehr erheblich gefährdet, ist nicht mehr im bedrohlichen Maße gefährdet. Deswegen könnt ihr wieder zurückgehen. Deswegen denke ich eben auch, dass wir weiterdenken müssen. Es geht nicht nur um eine humanitäre Gewährung eines Asylrechts. Das ist für viele Menschen wahrscheinlich gerade, wäre das der Luxus, die gerade auf den griechischen Inseln hängen oder am griechischen Festland unter unmöglichsten sozialen Situationen ihr Leben fristen müssen. Das heißt, humanitäres Visa, okay. Aber eigentlich geht es doch um viel mehr. Wir haben mittlerweile weltweit, wenn wir sagen, wir sind 60 Millionen Menschen, die auf der Flucht sind, dann heißt das fast, dass es 60 Millionen faktisch Staatenlose sind, die eben keinen Staat mehr anrufen können, die nirgendwo mehr Bürger sind und die vollen Bürgerrechte gewähren. Wollen wir eigentlich in einer Welt leben, die immer mehr dieser faktisch staatenlosen Menschen produziert, die irgendwo in irgendwelchen Camps leben, 75.000 in der jordanischen Wüste, die ganzen afrikanischen Camps nicht mitgerechnet. Wir bilden jetzt gerade auch Camps in Griechenland, wir bilden Camps in der Türkei. Das ist eine neue Camp-Bevölkerung, die wir hier heranziehen, ohne eine Perspektive. Das heißt, eigentlich geht es noch um viel mehr als nur und Obergrenzen und eine humanitäre Aufnahme hier in Deutschland.
Also das, was zurzeit vor Libyen passiert, ist nicht weiter haltbar. Da sind 100.000 oder 50.000 Menschen, die darauf warten, dass sie aus elendigsten Lagern entkommen können und hier rübersetzen können. Es wäre ein leichtes, wenn man Fähren nach Tripolis schicken würde. Warum nicht?
Sie haben da auch vor Ort geforscht, Herr Dietrich. Vielleicht können wir mit Ihrer Hilfe mal rekonstruieren, wie so ein Weg aussieht, wenn man sich nicht einen Flieger bucht. Beziehungsweise es gibt dann wahrscheinlich auch Orte wie das Lager Sattari in Jordanien, da kann man sich keinen Flieger buchen. Also die erste Anlaufstelle vieler syrischer Bürgerkriegsflüchtlinge, die über die Grenze nach Jordanien gehen, in einem Prison Camp, wie man es international nennt, also auch umzäunt, ummauert, festgehalten werden. Und jetzt haben Sie mal dokumentiert, wie der weitere Weg aussieht eines syrischen Bürgerkriegsflüchtlings, der es irgendwie schafft, aus diesem Lager Sattari, wo es auch immer wieder Aufstände gibt, sich zu befreien, dann über Ägypten und Libyen weiterzieht. Was erlebt so ein syrischer Bürgerkriegsflüchtling, beziehungsweise wie managt er überhaupt diese Reise? Und damit hätte man auch die Antwort auf die Frage, was alles vermieden werden könnte.
Dieses Flüchtlingslager ist umzäunt, ummauert, wird von der IOM und dem UNHCR verwaltet.
Wofür steht IOM?
Ja, IOM ist eine Parallelorganisation zum UNHCR, aber nicht eine Organisation der UN, sondern lebt von Spenden der Industrieländer und hat sich einen Namen gemacht als die größte Abschiebeorganisation und die größte Lagerbauorganisation weltweit. Die IOM hat ein Know-how in der Erfassung von Menschen und tatsächlich werden da die Flüchtlinge, die aus Syrien kommen, innerhalb einer, zwei Stunden sofort biometrisch Iris-Check-Foto erfasst. Mit dem Ziel, die Flüchtlinge im Camp zu halten und wenn sie außerhalb des Camps aufgegriffen werden, wieder dorthin zurückzubringen. Die einzige Richtung, in die die Flüchtlinge aus Sattari legal das Land verlassen können, ist zurück nach Syrien oder sie brechen aus mit Hilfe von Fluchthelfern aus dem Flüchtlingslager. Das Camp ist militärisch gesichert. Es handelt sich also nicht um kleine Ordnungswidrigkeiten, sondern um lebensgefährliche Unternehmen, die direkt weitergehen mit der Flucht aus diesem Riesencamp.
Wie schafft man es dann, nach Ägypten weiterzukommen, weiter nach Libyen zu kommen? Man hört immer wieder Berichte, es drohen auch Foltergefängnisse für Flüchtlinge. In Libyen lautet das Schlagwort Konzentrationslager für Flüchtlinge.
Es sind schlimmste Diktaturen, es sind aber zugleich Staaten, die die Gesellschaft nicht vollständig beherrschen. Wenn man in die Großstädte gelangt, findet man schon Leute, die einem weiterhelfen. Oder man zahlt dafür, oder man findet Leute aus derselben Stadt, aus der man kommt, oder man findet Verwandte. Auf der anderen Seite droht eine enorme Willkür, wenn man bei Razzien gefasst wird.
Und wie kommt man dann weiter?
Anfangs zirkulierten auch über Facebook die Preise von den Fluggesellschaften, nicht, mit denen man legal bis nach Libyen oder nach Algerien kommen konnte und von Algerien dann zurück nach Libyen, um überzusetzen. Aber inzwischen haben sämtliche arabischen Staaten Visapflicht eingeführt gegenüber syrischen Flüchtlingen und Visa werden nicht mehr erteilt. Es geht dann auch weiter über das, was Sozialwissenschaftler im Nahen Osten nennen, ein Alltagskosmopolitismus. Man erkennt sich, wenn man in derselben Lage ist. Man kann sich zusammenschließen mit anderen Leuten, die man auf der Straße erkennt und über Geld zusammenlegen, um sich einen Fischkutter zu kaufen oder um sich Kenntnisse, Know-how über Navigation auszutauschen oder Adressen auszutauschen, wie es weitergehen kann. Also das ist nicht nur Facebook, sondern passiert auch auf der Straße. Also ein Zusammenspiel, was dort sich organisiert, sowohl unter den Flüchtenden wie auch, also in Westlibyen heißt es inzwischen, dass Westlibyen zur Hälfte von den kommerziellen Fluchthilfeeinkommen lebt. Also je mehr abgeschottet wird, genau wie beim Alkoholprohibition, desto höher steigen die Preise. Die Leute wissen, dass es lebensgefährlich ist, übers Meer zu fahren. Die IOM hat vor wenigen Tagen die Zahl 60.000 Tote seit 1996 veröffentlicht. Überwiegend im Mittelmeer. Es werden also mit Sicherheit mehr sein. Das sind die Dokumentierten. Diese 60.000 Toten haben Angehörige, haben Verwandte. Es gibt Intellektuelle, es gibt Leute, die Kampferfahrungen, Aufstandserfahrungen haben aus den Ländern. Machen wir uns nichts vor. Der Kolonialismus hat auch geendet. Auf eine blutige Weise. 60.000 Tote, mehrheitlich im Mittelmeer. Hunderttausende Angehörige. Hunderttausende aktive Mitwisser. Das kann nicht gut gehen. Das wird nicht gut gehen. Und ich sagte eingangs auch, sozialer Graben, der wird sich historisch nicht durchhalten lassen. Sowas kann 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre vielleicht durchgehalten werden. Dann wird das zusammenbrechen. Wir brauchen diese Perspektive, dass diese EU-Außengrenze mit riesigen Zäunen und die 10.000 Toten, dass es das nicht ewig gegeben hat und dass es das nicht ewig geben wird.
Wie diese Reise weitergeht, das hat Gianfranco Rosi geschildert in seinem Dokumentarfilm Lampedusa, dem diesjährigen Berlinale-Sieger. Da hat man zum Beispiel erfahren, dass auf einem solchen Flüchtlingsboot es natürlich verschiedene Klassen gibt. Auch da geht die soziale Abstufung weiter. Also je nachdem, wie viel Geld man investiert oder einsetzen kann, ist man entweder auf dem Oberdeck, zahlt $1,500. Das war der Preis dieses Bootes, das er dokumentiert hat, und hat eine ganz gute Überlebenschance. Oder man ist für $1,000 auf dem Mitteldeck und hat schon eine schlechtere. Und man sieht es in dem Film leider sehr drastisch. Im unteren Deck für, ich glaube, $800 hat man quasi keine Überlebenschance. In die Details gehe ich jetzt nicht. Aber ich möchte daran anschließen die Frage, alles, was Herr Dietrich jetzt geschildert hat, Herr Trennert, das spielt ja alles bis jetzt außerhalb der EU. Wie kann die EU durch ihre Politik darauf einwirken, wenn arabische Staaten eine Visumspflicht für syrische Bürgerkriegsflüchtlinge erlassen? Ist der Schlüssel immer das, was Sie vorhin sagten, legale Wege der Zuwanderung schaffen?
Also diese Einführung von Visa, ich kann jetzt nicht über Ägypten sprechen, aber ich kann über die Türkei sprechen. Die Türkei war bis vor kurzem weltweit das offenste Land in Bezug auf Visa. Das türkische Außenministerium veröffentlicht jedes Jahr eine Karte. Da gab es ein paar Staaten, zum Beispiel Burma, Nordkorea, Laos, Kambodscha, da brauchte man ein Visum, Südsudan auch. Also man konnte aus allen Ländern in die Türkei fahren, man konnte frei dahin kommen. Sie können sich vorstellen, wenn ein Exil-Iraner, der hier bei uns lebt, Asyl bekommen hat, seine Familie treffen will, wo soll er sie treffen? Er geht nicht nach Iran zurück, aus guten Gründen. Die Familie kriegt kein Visum für Deutschland, er trifft sich in Istanbul. Also dieser Meeting Place, das war sehr, sehr erfolgreich. Und die Türkei führt jetzt Grenzkontrollen ein gegenüber Syrien, um jetzt den weiteren Zuzug zu verhindern. Sie führt auch jetzt die ersten Visabestimmungen gegenüber Marokko und anderen afrikanischen Staaten ein. Das macht sie zum Teil deswegen, weil die Europäische Union Druck ausübt und sagt, die Türkei soll nicht mehr so offen sein, um diese Fluchtbewegung, sprich Balkanroute, abzufedern. Also die Europäische Union ist da strukturell dahinter. Und dieser Prozess kann natürlich unterbrochen werden durch das, was vorhin gesagt worden ist, humanitäre Visa. Wir hatten diese Tradition früher. Die Schweiz hatte bis vor 5 Jahren die Institution der humanitären Visa. Das ist dann abgeschafft worden mit dem Argument, alle anderen europäischen Staaten haben das auch nicht. Und wir ziehen alles auf uns, wenn wir das beibehalten. Das war damals noch nicht Syrien, das war der Irakkrieg. Und die Flüchtlinge lebten beispielsweise in Damaskus. Konnte man in Damaskus als Iraker ein Visum beantragen. Und die Schweiz gab jedes Jahr eine bestimmte Anzahl von solchen Visa aus. Das hat das Gesamtproblem nicht geregelt, aber es war ein kleiner Schritt. Und wenn man solche Maßnahmen wieder einführen würde und wenn nicht nur die kleine Schweiz das machen würde, sondern viele europäische Staaten, dann würde man einen Prozess in Gang setzen, der das Grenzregime schrittweise relativieren würde. Also man würde einen positiven Prozess, wir kennen ja den Ausdruck Teufelskreis, wir haben im Deutschen kein Wort für das Gegenteil, sozusagen der Engelskreis. Diese Prozesse laufen entweder in der negativen Richtung. Und wenn sie mal negativ laufen und der Zaun schon errichtet worden ist, dann muss man ihn immer höher machen. Und sie können auch positiv laufen in der positiven Richtung.
Aber es scheint ja politisch nicht durchsetzbar zu sein, also humanitäre Visa, Grenzen öffnen. Das ist politisch in Europa in ganz vielen Ländern offenbar nicht durchsetzbar. Und da muss man nicht nur an die Visegrad-Staaten denken, Polen, Tschechien, Slowakei zum Beispiel. In Schweden ist es offenbar nicht mehr durchsetzbar. Man muss an den Rechtspopulismus nur in den Niederlanden denken, an die wahren Finnen. Und die Liste scheint kaum mehr ein Ende zu nehmen, wenn man durch Europa geht.
Auf der anderen Seite, Sie sind vielleicht selber Teil dieser Willkommenskultur und ich habe entlang der ganzen Balkanroute von der Türkei über Griechenland, über die verschiedenen Balkanstaaten genau das gesehen. Eine Zivilgesellschaft, der das eben nicht egal ist, ob Leute sozusagen vor ihrer Nase nichts zu essen haben, nichts zu trinken, keine Nahrungsmittel haben, ob sie von ungarischen oder mazedonischen Grenzern verkloppt werden, ob sie von ungarischen Hunden angefallen werden und so weiter. Von daher glaube ich schon, lassen Sie uns doch alle das wieder zu einer politischen Frage machen, wie wir, in welcher Gesellschaft wir leben. Und ich glaube, wir sind nicht allein. Auf der Balkanroute waren es Leute aus Kanada, aus Australien, aus den verschiedensten Ländern, die ihre Zeit, ihr Geld geopfert haben und teilweise über Monate, um genau die Tragödien zu vermeiden. Und die Staaten und auch der UNHCR und alle großen Organisationen, wir hätten so einen Schiffbruch erlitten, wenn es eben nicht diese ganzen tausende Helfer gegeben hätte, die bis heute letztendlich ja auch hierzulande das organisieren, dass Leute einigermaßen, ob es menschenwürdig ist, sei dahingestellt, wenn Leute in 5 Quadratmetern leben, in überfüllten Hallen, die nur durch Decken abgetrennt werden, aber zumindest ein Ankommen ermöglicht bekommen.
Aber das ist ein Teil der Gesellschaft. Der andere Teil, in den sie sich spaltet in ganz vielen Ländern, denkt anders und ist in manchen Ländern in der Mehrheit. Und vielleicht kommt Europa ja auch so...
Ich weiß nicht, woher Sie das nehmen, dass es die Mehrheit ist. Das ist eine politische Auseinandersetzung, selbst die AfD.
Die AfD ist nicht in der Mehrheit, natürlich,
genau,
aber
auch
in Polen ist es die Mehrheit zum Beispiel.
Ja, klar, es gibt Länder, wo wir in der Tat europaweit sozusagen eine neue Debatte führen müssen. Aber lassen Sie uns doch bei unseren Ländern bleiben, bei Deutschland, bei Österreich, wo wir vielleicht noch Kolleginnen kennen, oder in Schweden, wie Sie es genannt haben, oder Niederlande oder Frankreich, die nicht unter Transformationsbedingungen immer noch leben, wie die osteuropäischen Länder, die ja auch eine eigene Geschichte in den letzten 20 Jahren zu verarbeiten hatten. Sondern es wieder zu einer Frage machen. Und die Flüchtlinge weltweit machen es schon zu einer Frage. Ich habe vor kurzem über WhatsApp, das ist dieses Kommunikationsmedium, was die Flüchtlinge auch nutzen, Bilder eines Hungerstreiks aus Chios, das ist eine griechische Insel, bekommen, wo die Flüchtlinge fordern, wir brauchen kein Essen, wir wollen Rechte. Und ich glaube, das ist genau die Parole, um die es geht. Wir brauchen eben kein Almosen, wir brauchen kein Essen, das brauchen sie schon auch, aber es geht vor allem um Rechte, um das Recht auf menschenwürdiges Dasein, um Recht auf Ankommen zu können.
Andererseits, so wie Sie gerade es skizziert haben, Frau Hess, ist doch der Abschied einer europäischen Lösung, oder?
Dass das Projekt Europa, das Projekt EU gerade massiv gefährdet ist und dass wir meilenweit davon entfernt sind, an einer wirklichen europäischen Lösung zu arbeiten, weil selbst die 160.000 Kontingente im Sinne einer gerechteren Verteilung, was das auch immer sein kann, selbst die Kontingente werden ja nicht wirklich ausgeschöpft. Und es sind geschwindend geringe Zahlen, die gerade 400 oder 500 oder 600, die aus Griechenland und Italien verteilt worden sind. Das ist sehr wahr, aber ich glaube, überlassen wir doch nicht den Rechten das europäische Projekt. Die machen in England Stimmung gerade mit einem Brexit. Die Rechten mit der AfD, mit der FPÖ, die sind es doch, die sozusagen das europäische Projekt auf eine gewisse Weise schon gescheitert erklären. Ich glaube, wir müssen uns zu einer neuen europäischen Frage, und das ist eine Frage, die durch die Fluchtbewegungen an uns gestellt werden, und wir haben, glaube ich, keine Alternative, als sie zu beantworten.
Aber ich glaube, die jetzt gegen Sie argumentieren würden, würden das intentional nicht aus Hass oder aus Bösartigkeit tun, sondern sie würden auch ein positives Argument anführen, würden zum Beispiel sagen, es geht sehr stark um den Zusammenhalt der Gesellschaft in Österreich zum Beispiel oder in Polen, und um den Zusammenhalt Europas geht es auch. Deswegen zum Schluss die Frage an Sie vielleicht, Herr Dietrich, kommt man nicht in einen Konflikt der Werte? Zum einen ist es ein hoher Wert der Humanität. Menschen, die Schutz suchen, die Schutz brauchen, die in Not sind, Schutz/Asyl zu gewähren und dieses dann differenziert auszugestalten. Zum anderen ist es ein hoher Wert, dieses Europa zusammenzuhalten, Gesellschaften zusammenzuhalten. Kommt man nicht in einen Konflikt der Werte?
Die Populisten, so wie sie genannt werden, haben vor 2 Jahren, 3 Jahren ihren ersten großen Aufschwung erlebt in ihrer Kritik am Euro, nicht wegen der Flüchtlingspolitik. Und morgen, wenn die Flüchtlingspolitik nicht mehr im Zentrum steht, dann werden sie sich ein anderes Thema suchen, um zu hetzen. Wenn die EU vor die Hunde geht mit den Werten, dann vor Libyen. Vor Libyen ist die italienische Marine präsent wegen der Ölförderung. Vor Libyen ist das Militär verschiedener EU-Staaten präsent, um Schlepper und Schleuser zu bekämpfen, wie es heißt. Und unter diesen Augen der EU, den elektronischen Augen der EU, gehen Tausende und Abertausende Menschen unter. Was ist das denn für eine Welt? Was ist das für eine EU, dass sie nicht in der Lage ist, Werte umzusetzen, sondern maßgebliche, mächtige Institutionen der EU dort zusehen beim Ertrinken? Da droht die EU vor die Hunde zu gehen mit ihren Werten. Da müssten wir an der Realität ansetzen und uns nicht von rechten Parolen den Kopf vernebeln lassen.
Ein klares Statement zum Schluss. Ein klares Statement zum Schluss in diesem SWR2-Forum zum Thema: Verrät Europa seine Werte in der Asylpolitik? Das war das Thema hier in diesem SWR2-Forum aus dem Nationaltheater Mannheim von den Thementagen Flucht, Ankunft, Heimat, die noch bis zum Wochenende dauern. Ich bedanke mich, dass Sie diskutiert haben. Dr. Helmut Dietrich von der Forschungsgesellschaft Flucht und Migration in Berlin, Sabine Hess, Professorin für Europäische Ethnologie und Kulturanthropologie an der Universität Göttingen und Mitglied im Rat für Migration, genauso wie der Migrationsforscher Dietrich Trenhardt, Professor Emeritus der Universität Münster. Mein Name ist Dietrich Brandt. Haben Sie vielen Dank für Ihr Interesse. Applaus